Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Das ist neu, das ist historisch und lässt die Liebe ein bisschen bröckeln. Die Kartenzahlung überholt die Bargeldzahlung in Deutschland zum ersten Mal. 2018 wurde im Einzelhandel ein größerer Karten- als Bargeldumsatz festgestellt. Das hat das Handelsforschungsinstitut EHI notiert. Bargeld verschwindet also immer mehr, klar. Und solche Sätze hier werden auch immer weniger.
Man kann auch mit Kreditkarte im Notfall bezahlen.
Was bedeutet das für die Geschäfte und für unseren Alltag? Das klären wir heute. Außerdem sprechen wir übers Nicht-Weiterkommen.
Du kommst ja nicht weiter, wenn du nicht richtig schreiben kannst. Also das ist ja furchtbar. Überall musst du ja schreiben. Also das Schlimmste war bei mir bei einer Autofirma, wo ich den Zeitnachweis schreiben sollte.
Das ist Harald Gaul, 49 Jahre, lange Zeit Analphabet gewesen, sowie 6,2 Millionen Deutsche heute immer noch. Er hat Lesen und Schreiben gelernt, ja, und mit ihm zusammen schauen wir uns an, was für ein großes Tabu das eigentlich heutzutage noch ist, nicht richtig lesen und schreiben zu können und welche Hilfe es da eigentlich gibt. Seine Geschichte macht auf jeden Fall Mut. Zwei der wichtigen Themen heute an diesem Dienstag, der Podcast zum Update hier. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Am 23. Juni, da sind Ferien. In der Türkei viele Leute, viele Familien im Urlaub. An diesem 23. Juni 2019 wird in Istanbul erneut gewählt. Die Bürgermeisterwahl, das hat die Wahlkommission dort gestern beschlossen und bislang noch keine Erklärung abgegeben, warum das eigentlich so passiert. Beschwert hat sich die Partei von Präsident Erdogan, die Wahl vor gut 5 Wochen verloren hat. Die Kritik an der Wahlwiederholung ist jetzt verständlicherweise groß in der Türkei und international. Sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten in Istanbul, mit Christian Butkereit. Christian, wie hat denn, fangen wir damit an, Ekrem İmamoğlu, der abgesetzte Bürgermeister, reagiert?
Ja, der hat natürlich gestern gesagt, das ist ein Schlag gegen die Demokratie. Er hat seine Anhänger zu sich gerufen. Es gab gestern Abend noch eine Kundgebung. 10.000 Menschen waren ungefähr da. Und er sagte, dieser Prozess, dieser Schlag gegen die Demokratie, den müssen wir jetzt gemeinsam reparieren und behandeln. Also er hat den Kopf keineswegs in den Sand gesteckt, sondern seinen Anhängern auch gesagt, hey, lasst euch nicht verrückt machen. Wir schaffen das gemeinsam und legen jetzt beim zweiten Versuch einfach noch ein besseres, ein eindeutiges Ergebnis hin.
Stand ja auch mal kurz zur Debatte, ob die Oppositionspartei überhaupt antreten will, das aber wieder vom Tisch?
Das ist vom Tisch. Es gab heute Morgen ein Treffen in Ankara des Parteirats. Man hat die Frage tatsächlich beraten, will man diesen zweiten Wahlgang überhaupt oder will man ihn lieber boykottieren, um ein Zeichen zu setzen, dass Demokratie so nicht funktioniert. Aber diese Idee wurde relativ schnell verworfen. Jetzt ist klar, İmamoğlu tritt wieder an und auf der anderen Seite bei der AKP tritt eben noch der Ex-Ministerpräsident Binali Yıldırım wieder an.
Es gibt bisher noch keine offizielle Erklärung dazu, warum das alles passiert. Die Annullierung geht aber, das kann man schon mal so rückschlüssen auf Vorwürfe des Präsidenten Erdogan zurück, dass auf einigen Ergebnislisten wohl Unterschriften fehlten und dass einige Mitarbeiter in den Wahllokalen keine Beamten gewesen sein sollen. Was ist davon zu halten?
Ja, gerade dieser letzte Vorwurf ist inzwischen bestätigt worden vom Hohen Wahlrat. Er sagt eben auch, dass eben die für die Auszählung verantwortlichen Wahlleiter in den Bezirken nicht ausschließlich Staatsbedienstete gewesen seien. Etwa ein Drittel ungefähr soll das nicht gewesen sein, aber das wäre vom Gesetz so jetzt vorgesehen seit einer Änderung im vergangenen Jahr. Und das ist eben auch der schwerwiegendste Punkt, der da genannt wird. Und genau das hatte ja die AKP auch moniert. Allerdings hörte sich das bei Erdogan noch etwas anders an. Er sprach eben von Wahlbetrug im großen Stil und organisierter Kriminalität. Das hat sich jetzt nicht unbedingt durch das Votum dieser Wahlbehörde bestätigt, aber vom Ergebnis her ist es natürlich das Gleiche. Die Wahl muss wiederholt werden. Am 23. Juni soll es ja soweit sein.
In dieser Wahlbehörde, in dieser Wahlkommission, weiß man, wer da drin sitzt?
Da sitzen hohe Richter drin. Es sind ungefähr so vom Stand Verfassungsrichter. Es sind überwiegend dienstalte Richter, deren Amtszeit auch im vergangenen Jahr nochmal verlängert wurde. Von daher wurde auch vorher spekuliert, dass sie einerseits vielleicht auch von Erdogans Gnaden da eben immer noch sitzen. Auf der anderen Seite aber aufgrund ihrer Karriere, die sie dann abschließen, auch relativ frei sind in ihrer Entscheidung. Aber so wie es aussieht, haben sie sich dann doch beeindrucken lassen von diesen vielen Anträgen der AKP und auch der nationalistischen MHP. unhappy auf Neuauszählung verschiedener Bezirke, auf Neubewertung der ungültigen Stimmen und zuletzt eben auf Antrag, diese Wahl zu wiederholen, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen natürlich auch ein eindeutiges Ergebnis haben und das bekommt man dann vielleicht eher, wenn man nochmal wählen lässt.
Das hast du uns gesagt, Imamoglu sagt jetzt erst recht. Wie schätzt du das ein? Wie groß ist die Chance, dass diese Oppositionspartei, dass der bisherige Bürgermeister jetzt abgesetzt wieder diese Wahl gewinnt?
Das hängt ganz davon ab, was in den nächsten 6 Wochen noch passiert. Also bisher hat Imamoglu einen Wahlkampf hingelegt, der nicht polarisierend war. Er schafft es eben auch, Leute eher aus dem konservativen, frommen Milieu einzubinden, aber eben auch Leute von der linken Seite. Er schafft so ein bisschen diese tiefen Gräben in der türkischen Gesellschaft zu überbrücken. Sollte ihm das gelingen in den nächsten Wochen, dann hat er gute Chancen, tatsächlich auch diese Wahl zu gewinnen. Wir müssen auf der anderen Seite aber auch sehen, dass sich Erdogan persönlich wieder stark einmischen wird hier in den Istanbuler Wahlkampf. Und natürlich alles dafür tun wird, dass das Ergebnis zugunsten der AKP ausgeht.
Ein Tag nach der Annullierung der Bürgermeisterwahl in Istanbul haben wir mit unserem Korrespondenten dort, mit Christian Buttgereit, über die Reaktionen gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gut 6 Millionen Erwachsene in Deutschland können nicht richtig lesen oder schreiben. So steht's in der Leo-Studie der Uni Hamburg mit Unterstützung des Bundesbildungsministeriums. Heute wurde das vorgestellt. Und wir sprechen gleich hier im Update mit einem Betroffenen über den Alltag und die Schranken, die er überwinden muss, weil er nicht richtig lesen und nicht richtig schreiben kann. Jetzt aber erstmal die Fakten. Ines Gruner aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. 6 Millionen, es klingt viel, aber die gute Nachricht ist, es werden immer weniger.
Ja, vor 9 Jahren, da wurde schon mal so eine Studie gemacht, da waren wir noch bei 7,5 Millionen Menschen, die nicht richtig lesen oder schreiben konnten. Jetzt sind es 6,2 Millionen. Für etwas mehr als die Hälfte von ihnen ist Deutsch die Muttersprache.
Was bedeutet das denn genau, nicht richtig lesen oder schreiben können? Wie differenziert man da? Wie haben das die Studienmacher gemacht?
Ja, die Betroffenen, die können einzelne Wörter oder Sätze schon lesen und schreiben, das geht schon, aber bei zusammenhängenden Texten, da wird's dann schwierig. Der Fachbegriff dafür ist funktionale Analphabeten. Sie können Texte kaum verstehen, auch kürzere Texte nicht. Und da können dann ganz alltägliche Dinge kompliziert werden. Viele scheuen sich zum Beispiel davor, den Telefon- oder Stromanbieter zu wechseln. Das traut sich zum Beispiel nach der Studie nur jeder zweite zu. Auch jedes andere Formular kann dann eine Herausforderung werden. Und bei politischen Fragen, da tun sich rund 2 Drittel schwer.
Wie sieht's mit einem Job aus? Da ist es sicherlich auch ein Problem.
Ein Großteil hat einen Job, aber meistens einen, bei dem die Betroffenen nicht sehr viel verdienen. 6 von 10 haben nach der Studie einen Job und die Studienmacher sagen aber, dass jeder zweite Betroffene sich nicht leisten kann, eine Woche in den Urlaub zu fahren. Bei den Schulabschlüssen, da sieht es ganz ähnlich aus. Mehr als ein Fünftel hat keinen Schulabschluss. 2 weitere Fünftel, die haben zwar einen, aber nur einen geringen, also zum Beispiel einen Hauptschulabschluss.
Aber die Zahl der Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können, die sinkt. Was sind Gründe dafür? Bessere Angebote?
Ja, das sagt zumindest das Bildungsministerium zu den Zahlen. Und ein weiterer Grund ist, dass Lese- und Schreibschwäche nicht mehr so ein Tabu sind. Der Bund fördert in den nächsten Jahren auch Projekte dazu mit 180 Millionen Euro. Das sind Bildungsangebote, Projekte in Unternehmen oder auch spezielle Angebote für Migranten. Das ist auch wichtig, diese Förderung, weil eben die Gefahr besteht, dass Menschen, die nicht so gut lesen oder schreiben können, mit der Digitalisierung noch weiter abgehängt werden, weil sie eben selten online sind oder auch nicht so gerne Apps nutzen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
6,2 Millionen Menschen in Deutschland sind Analphabeten. Und wenn man nicht richtig lesen und schreiben kann, dann sagt man das auch nicht jedem, weil es einem peinlich ist. Es ist ein großes Tabu. Er möchte anderen Menschen Mut machen, dass man was ändern kann, auch wenn man vielleicht ein bisschen was älter ist. Harald Gaul, 49 Jahre aus Berlin, ist nach der 9. Klasse damals von der Schule abgegangen, ohne richtig lesen und schreiben zu können. Er hat als Verkaufshilfe dann gearbeitet und sich im Leben eigentlich immer so durchgemogelt. Hat zum Beispiel Texte einfach 1:1 abgeschrieben, damit es nicht auffällt. Seit 2011 lernt er in einer Berliner Schreibwerkstatt lesen, schreiben und auch rechnen und sagt, es klappt immer besser. Und indem wir darüber sprechen, bekommen andere Betroffene vielleicht auch den Mut, etwas zu ändern. Harald, als Sie damals in einem Getränkemarkt gearbeitet haben, wie sind Sie da mit der Situation umgegangen?
Also ich habe das so gemacht, dass ich bei Trinks, also wenn ich eine Bestellung gemacht habe, habe ich mir das aufgeschrieben, Cola und Fanta und dann immer die Zahl dahinter und habe mir das immer genau abgeschrieben. Und mein Chef hat dann gesagt, Mann, wir müssen dich doch noch mal zur Schule bringen, so schlecht ist es da ja nicht, wie du arbeitest und alles. Ja, dann war ich da ungefähr etwas länger als 2 Jahre. Ja, und durch persönliche Probleme, die andere Probleme hatte, konnte ich da leider nicht weitermachen.
Mhm. Hat sie das auch im privaten Bereich eingeschränkt?
Ja, sicher. Das war, wo meine Mutter beerdigt wurde, 2004. Da hatte ich Probleme, also das Nachvollziehen mit der Beerdigung und die Kostenübernahme und das. Und da haben die gesagt, nee, wir können das noch nicht mal ausfüllen, diesen Antrag auf Bestattung. Und da war alles immer so, Schamgefühl ging dann immer hoch, runter, hoch, runter. Mhm. Und denen muss man immer erklären, nee, das kann ich nicht alleine ausfüllen, das geht nicht.
Aber Sie haben das ja nicht stark verheimlicht, oder? Diese Lese- und Schreibschwäche.
Doch, also wenn man das von sich aus sieht, man hat sein halbes Leben das verheimlicht. Also jeden zweiten oder jeden dritten hat man gesagt, ja, geht dir ja nicht an oder hat dich ja nicht zu interessieren, so ähnlich nach dem Motto. Mhm. Weil man versucht, wenn man so abgelehnt wurde, versucht man nicht unbedingt jeden Menschen das zu erzählen. Also Das kommt drauf an, was für eine Mentalität mir gegenübersteht.
Was würden Sie sagen, Harald, wie groß ist dieses Tabu um das Thema Analphabetismus heute?
Also für manche Leute, die nicht lesen können, ist es ein Tabu, weil sie ihren gesellschaftlichen nicht das aufgeben wollen. Die wollen ja nicht in ihrem Viertel dann auf immer als Blödmann hingestellt werden oder dass man ihnen den Finger nachzeigt. Also ich habe das schon öfter erlebt, dass dann Leute richtig runtergemacht wurden oder meine Vermieterin, die hat auch gesagt, Mann, du musst da was lernen und du kannst da nicht ständig hier rumsitzen zu Hause. Ja, dann macht man sich wieder auf den Weg, dann versucht man eine Maßnahme nach der anderen. Ja, da hat es mir irgendwann gereicht. Ja.
Warum haben Sie sich dann entschieden, jetzt muss ordentlich was geändert werden, jetzt packe ich das richtig an?
Ja, für mich selbst auch, für mich selbst. Selbst zu überzeugen, kann ich denn bitte, bin ich überhaupt noch dazu fähig, irgendwas zu lernen? Ja, das ist mir aufgefallen, man lernt immer irgendwas dazu. Mhm. Auch wenn es so unwichtig erscheint, aber man lernt es immer dazu. Immer. Überall. Also nicht nur lesen und schreiben, auch andere Sachen. Mhm. Weil wenn man nicht lesen und schreiben kann und sich gleichzeitig zurückzieht, dann zieht man sich auch von anderen Sachen zurück, die wichtig für das Leben selbst sind. Mhm. Soziale Kontakte knüpfen. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo man sich dann auch selbst zurückzieht.
Wie sieht's heute aus? Jetzt lernen Sie intensiver seit 2011. Was ist das Ziel und wie ist so der Alltag heute?
Mein Ziel ist eigentlich mal lückenfrei zu schreiben und ich bin auf jeden Fall auf dem besten Ziel. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das alles nur für die Arbeit mache. Ich mache das eigentlich auch, um mich selbst zu verbessern und um mein soziales Umfeld, um mich selbst zu verbessern. Weil wenn man nicht lesen und schreiben kann, ist man überall wirklich gehandicapt.
Sagt Harald Gaul, 49 Jahre aus Berlin, lernt seit 8 Jahren lesen und schreiben und er will mit seiner Geschichte anderen Analphabeten Mut machen. Beeindruckende Persönlichkeit auf jeden Fall. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Tagen wird ja über das Mathe-Abi gestritten, denn viele Abiturientinnen und Abiturienten haben sich beschwert, dass da die Aufgaben in diesem Jahr kaum lösbar gewesen sein sollen. Und deshalb fordern mehrere Online-Petitionen gleich für die verschiedenen Bundesländer, das Mathe-Abi in diesem Jahr weniger streng zu bewerten. Jetzt wird diskutiert, stimmt dieser Vorwurf überhaupt? Verena von Keitz aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut für uns. Stimmt denn dieser Vorwurf überhaupt? Sind die Aufgaben schwieriger als in Jahren zuvor?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, auch wenn wir im ersten Moment vielleicht denken, bei Mathematik lässt sich das ja schnell beurteilen, weil das Problem ist eigentlich nicht Mathe, das Problem ist eigentlich Deutsch.
Wie kann deutsches Problem bei Mathe sein?
Also anscheinend sind die Textaufgaben nicht klar formuliert gewesen. Das sagt zum Beispiel Milad Fahimi in der Tagesschau, der selbst ein Nachhilfeinstitut für Mathematik in Hamburg hat. Und deshalb hätten viele Schülerinnen und Schüler einfach Probleme gehabt.
Weil der Text in den Aufgaben nicht wirklich verstanden wurde, was auch daran liegt, wie der formuliert wurde und wie der auch didaktisch in diesen Aufgaben aufgebaut wurde.
Und genau so sieht das auch Niklas Kellner. Er ist Mathelehrer an einem Gymnasium in München, bietet auch Nachhilfe im Netz an. Und der sagte dem im Nachrichtenmagazin Der Spiegel, dass die Aufgaben dieses Jahr komplizierter formuliert waren, mit längeren Sätzen. Das hätte möglicherweise die Schüler irgendwie verunsichert. Ansonsten sagt er aber, vom Schwierigkeitsgrad sei es vergleichbar gewesen mit den Fragen und Aufgaben aus anderen Jahren.
Also wahrscheinlich immer sehr, sehr schwer. Jetzt lass uns noch mal kurz erklären, wie kommen diese Prüfungsaufgaben überhaupt zustande?
Fürs Mathe-Abitur gibt es wie bei den Fächern Deutsch, Englisch und Französisch inzwischen Aufgaben aus einem bundesweiten Aufgabenpool. Aus diesem Pool können die Schulen für ihre Abiturprüfung auswählen. Das soll dann sicherstellen, dass in allen Bundesländern der Schwierigkeitsgrad der Abiturprüfung ähnlich ist. Aber die Schulen bzw. Bundesländer packen auch immer weitere Aufgaben dazu, die von ihrem eigenen Bundesland erstellt werden. Es ist alles wirklich sehr komplex. Man merkt wieder Schulpolitik, ne? Ländersache und so. Das ist eben sehr unterschiedlich. Manche Bundesländer wie Bayern und das Saarland hatten immer schon auch solche landesweiten Zentralabiturfragen. Und in anderen Bundesländern war es aber von Schule zu Schule ganz unterschiedlich. Alles in allem kann man sagen, das Ziel ist natürlich, Fragen zu vereinheitlichen, um das Abitur in verschiedenen Teilen Deutschlands vergleichbar zu machen.
Also es gibt diesen Pool eben. Wer denkt sich die Fragen für diesen Pool aus?
Das sind Fachlehrerinnen und Fachlehrer aus verschiedenen Bundesländern. Betreut und koordiniert wird dieses Pool-Verfahren vom Institut zur Qualitätssicherung im Bildungswesen. Das ist ein Institut, was an der Berliner Humboldt-Uni angesiedelt ist. Das stellt auch selbst noch einige Fragen dazu für diesen Pool. Das ist wohl etwa ein Drittel. Und klar, bei all diesen zentral entwickelten Fragen ist natürlich immer unsicher, ob jetzt der einzelne Lehrer oder die einzelne Lehrerin die dann in ihrem Unterricht auch vorbereitet haben. Das ist eben auch eine der Kritik in diesem Jahr an den Mathe-Prüfungsaufgaben.
So, jetzt gibt es da viel Diskussion und viel Kritik. Wird die denn gehört an den zuständigen Stellen? Gibt es da schon Reaktionen?
Also das Bayerische Kultusministerium erklärt, dass es das Thema ernst nehme und auch eine Anfrage bei Schulen und Lehrkräften starten wolle. In Bayern gibt es ja wirklich sehr viele Schülerproteste. Dort haben auch die meisten die Petition unterzeichnet. Interessanterweise, ich habe mal ein bisschen geguckt, gibt es aber immer wieder Diskussionen um den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben. Das ist jetzt nicht exklusiv in diesem Jahr 2019 so. Vor einem Jahr hatte zum Beispiel ein Mathelehrer aus Sachsen-Anhalt ganz ähnlich argumentiert wie in diesem Jahr, dass sie nämlich zum Teil selbst bei den Fragen nicht wussten, was wollen die da eigentlich von uns, und dass in den Abituraufgaben Dinge abgefragt wurden, die sie im Unterricht gar nicht besprochen haben.
Geht es denn bei den Beispielen eigentlich auch um Fehler bei der Aufgabenstellung, also um Fragen, die gar nicht lösbar sind?
Also in diesem Jahr nicht, aber das kann tatsächlich auch passieren. 2017 in Brandenburg so passiert. Und deshalb hatten da 6000 Abiturientinnen und Abiturienten die Möglichkeit, ihre Matheprüfung zu wiederholen. Und 2018, das gleiche eigentlich auch nochmal in Bayern, auch eine unlösbare Aufgabe im Mathe-Abi. Da waren dann die Fragen der Wiederholungsprüfung, die es gab, angeblich einfacher, was die Fragen vom Mathe-Abi in diesem Jahr in Bayern dann zusätzlich schwerer erscheinen lässt.
Um das Mathe-Abi gibt es Streit. Manche sagen, weil sie in unverständlichem Deutsch verfasst sind, diese Fragen. Zusammengerührt hat uns das Verena aus unserem Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Unsere Reporterin Rebecca Endler, die hat mich heute, na, ich würde sagen, seicht ausgelacht. Beziehungsweise hat sie erstmal mich gefragt, wie meine Beziehung zum Bargeld ist, und war dann mit meiner Antwort, korrigiere mich gerne, Rebecca, indifferent, nicht ganz so zufrieden.
Nee, ich war überhaupt nicht zufrieden. Ich habe eigentlich gehofft, dass du so ähnlich wie unser Kollege Ralf Günther so völlig ausflippst, wenn es ums Bargeld geht. Denn Ralf findet Bargeld eklig. Deswegen hat er auch nie welches an sich. Und er überweist sogar Kollegen, wenn die ihm Brötchen kaufen, das Geld per PayPal zurück.
Liebe Grüße an dieser Stelle. Wir reden heute darüber, weil heute eine Studie vom Handelsforschungsinstitut EHI erschienen ist. Die erheben seit 25 Jahren, wie wir Deutschen bezahlen. Und zum allerersten Mal hat die Kartenzahlung das Bargeld an der Spitze abgelöst. Und deswegen, Rebecca, haben wir dich losgeschickt, um zu gucken, wie das eigentlich sein kann.
Ein kleiner, unabhängiger Gemüseladen in einer Kölner Einkaufsstraße. Zwischen Tomaten und Birnen steht eine Kasse und davor eine Verkäuferin in einer grünen Schürze. Ich mache einen Beitrag über Bargeld und EC. Genau, einen Bargeldbeitrag. Und ich habe die Frage, bei Ihnen kann man nicht mit EC zahlen?
Doch, doch. Schon lange. Man kann auch mit Kreditkarte im Notfall bezahlen.
Und wie viele Kunden in etwa zahlen nicht mit Bargeld?
Es werden immer mehr und ich würde sagen 20-30% sind es fast schon.
Ist das für Sie einfacher oder ist das...
Also völlig egal, völlig egal. Es gibt keinen Vorteil oder Nachteil.
Ähnlich sieht es gegenüber beim Metzger- und Delikatessengeschäft aus. Kartenzahlung ist auch hier willkommen und macht etwa 20-25% des Umsatzes aus.
Es ist zumindest schneller abgearbeitet, gerade wenn es Beträge unter 25 Euro sind. Ich hätte aber auch die Zeit, das Geld zurückzugeben und das rauszuzählen.
Bei der nächsten Tür allerdings, einer Traditionsbäckerei, Fehlanzeige.
Gar nicht.
Noch funktioniert das. Die meisten von uns haben ein paar Euro im Portemonnaie.
5 Euro wahrscheinlich, so nicht mehr.
Für Bäckerei oder?
Genau, aber meistens gehe ich zu dem Bäckerei, wo kann ich auch mit Karte zahlen.
Denn auch diese Bäckereien gibt es mittlerweile. Vor allem große Ketten akzeptieren die Karte. Aber zu sagen, dass das Bargeld in naher Zukunft ausgedient hat, das wäre völlig übertrieben. Denn die Kartenzahlung hat zwar die Bargeldzahlung vom Thron gestoßen, aber nur, was den Umsatz angeht. Was die Anzahl der Transaktionen angeht, da liegt das Bargeld immer noch an der Spitze.
Ja, ganz eindeutig sogar. Hallo.
Horst Rüther ist der Leiter des Forschungsbereichs Zahlungssysteme und in der Geschäftsleitung des EHI Retail Instituts, die seit 25 Jahren die Studie zu den Zahlungssystemen durchführen.
Wir haben immer noch einen Anteil von mehr als 76%, das heißt etwas mehr als 3/4 aller Bezahlungen im Einzelhandel werden nach wie vor bar durchgeführt.
Deckt sich also genau mit den Schätzungen der Gemüseverkäuferin und der Metzgereiverkäuferin.
Ich komme ja noch aus der Zeit und dem Alter, wo man gerne so die Übersicht behält über sein Konto. Und ich denke, das habe ich beim Bargeld eben schon ganz gerne. Ne?
Ich hole wöchentlich mein Geld von der Bank, weil ich weiß, wöchentlich ausgebe. Mit der Karte ist das nicht so zu kontrollieren.
Keine Frage des Charakters, sondern typisch deutsch. Ist zumindest die Einschätzung von Carsten Breschki, Chefökonom der ING Dieber.
Das erste ist, dass die Deutschen eigentlich Kontrolle haben wollen über ihr monatliches Geld. Gut haushalten mit dem Geld und da haben sie das Gefühl, dass wenn sie das Geld spüren können, wenn sie es im Portemonnaie sehen können, dass man dann besser einschätzen kann, habe ich noch genug Geld am Ende des Monats oder nicht.
Jetzt war ich noch nie bei der Bank und habe mein Wochen- oder Monatsbudget mit einem Mal als Bargeld vom Konto abgehoben. Von meinen Eltern kenne ich das aber schon.
Ganz ehrlich, gehe mal davon aus, dass wir auch noch eine Generationsgeschichte ist und dass wir sehen werden, wenn jetzt die Generation, die mit Smartphones aufgewachsen ist, die online aufgewachsen ist, die werden auch einen anderen Bezug dazu haben. Wir sind auch einfacher in der Lage, mit der Karte, mit dem Telefon zu bezahlen.
Horst Rüther vom Forschungsbereich Zahlungssysteme sieht das ganz anders.
Ich denke, das ist halt eine individuelle Veranlagung. Es gibt sicherlich Leute, die auch jünger sind, die sagen, ich möchte gerne irgendwie mal den Überblick behalten. Und wenn ich mir einen bestimmten Betrag in bar abhebe, dann weiß ich, wenn er zu Ende ist und dann gehe ich wieder los. Man kann aber nicht sagen, dass das irgendwie eine Generationsfrage ist. Also das ist auch so, dass heute zum Beispiel die jüngsten Zielgruppen, die also schon theoretisch Karten haben könnten, selber entscheiden möchten, ob sie jetzt eben bar oder per Karte in einer bestimmten Situation zahlen.
Nicht die Abschaffung des Bargelds steht uns also bevor, sondern die wunderbare Welt der unzähligen Möglichkeiten, sein Geld auszugeben.
Es kann aber sein, dass mobile Bezahlverfahren populärer werden.
Also Google Pay, Apple Pay und die Bezahlungs-Apps der Sparkassen und Volksbanken.
Das entwickelt sich weiter und je nachdem, wie das in Zukunft ausgestaltet ist, wird das sicherlich auch seinen Platz im Zahlungskuchen finden.
Wir halten also fest, die Leute bezahlen immer noch häufiger bar. Aber zum ersten Mal ist das Stück der Kartenzahlung vom Umsatzkuchen größer als das Bargeldstück. Und die kontaktlose Bezahlung, das ist quasi die Sahne obendrauf.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir reden über einen Coffee-to-go-Becher. Und wenn wir das tun normal, dann geht es ums Thema Müllvermeidung. Nicht in diesem Fall. Heute reden nämlich alle über einen Kaffeebecher in der neuesten Folge von Game of Thrones. Der steht da auf dem Tisch und der passt natürlich überhaupt nicht so richtig in diese mittelalterliche Fantasy-Welt dieser Serie rein. Im Moment wird da viel diskutiert, was es mit diesem Filmfehler auf sich hat, ob das vielleicht Absicht war, geschickt getarnte Werbung. Fragen wir nach bei jemandem, der sich bestens auskennt damit, unser Filmfachmann und Coffee-to-go-Liebhaber so. Tom Westerholt.
Jetzt mit Werbung oder womit kenne ich mich besonders gut aus?
Mit den Bechern im Film.
Richtig, ganz
also,
genau.
Was sagst du, ist das ein bewusster Fehler?
Das ist ja wirklich ein bisschen schwierig rauszukriegen gerade. Ne? Also bis Minute 14 und ein paar Sekunden ist alles ganz normal in Folge 4 der 8. Staffel Game of Thrones. Und dann steht er da plötzlich. Der Pott, der Plastikdeckelbecherpott und das knappe 3 Sekunden lang. Ne? Und das ist jetzt wirklich schwierig, wenn mir da jemand erzählen will, das sei wirklich niemandem aufgefallen. In der gesamten Post-Production hätte niemand gemerkt, dass vor Daenerys Drachenmutter da dieser Kaffeebecher 3 Sekunden im Bild steht. Ein Sprecher von HBO oder eine Sprecherin von Sender HBO hat in einem US-Interview darauf bestanden, dass es sich um ein peinliches Versehen handeln soll. Also ich weiß es nicht, denn die allermeisten Filmfehler sind sehr viel kürzer, manchmal nicht mal eine Sekunde lang. Also das sind 3 Sekunden, sind eine halbe Ewigkeit für so einen riesen Bug.
Ja, hätte man ja vielleicht in der Post-Production ja auch rausretuschieren können, aber
natürlich
vielleicht auch eben nicht machen wollen.
Ja.
Jetzt hast du schon angefangen damit, uns heiß zu machen. Welche Filmfehler gab es sonst noch in der Geschichte der Filme und Serien?
Wer da welche finden will, ist im Netz gut aufgehoben. Es gibt etliche Seiten, unter anderem das Portal der Kollegen von Deezer. Die machen das schon sehr lange. Berühmteste Fehlerfilm ist vielleicht Ron Howards Oscar-Meisterwerk Gladiator. Da sind es leider auch gleich etliche. Ein Crew-Mitglied in Jeans kurz im Bild. Sowas kommt als Fehler übrigens ziemlich häufig vor. Auch in Fluch der Karibik, in Bad Boys oder in Braveheart. Dann gibt es in Gladiator die berühmten Flugzeugkondensstreifen am Himmel. Muss also ein ganz frühes Flugzeugbaujahr gewesen sein. Und es gibt eine Szene in der Arena, da ist zum Beispiel deutlich in so einer Konstruktion eine Gasflasche zu sehen. Also in dem Film sind es tatsächlich einige. Mhm. Ist natürlich immer peinlich, ne, bei so historischen Stoffen, wenn Dinge zu sehen sind, die einfach erst hunderte Jahre später erfunden wurden. Bei Troja in der Szene mit Brad Pitt ist es direkt ein komplettes Flugzeug, das zwar weit weg, aber deutlich oben am Himmel zu sehen ist. Casino Royale hätte ich im Angebot, Knieschützer unter Daniel Craigs 007-Hose, die sich deutlich abzeichnen. Generell sind es viele Kostümfehler. Matrix, du erinnerst dich?
Ne?
Ja?
War Keanu Reeves.
Keanu Reeves, ja, ne? So, Neo, Sonnenbrille auf, ne? Schnitt, ja. Sonnenbrille weg, Schnitt, Sonnenbrille wieder da. Ähnliches Indiana Jones, Hut trocken, Schnitt, Hut klatschnass.
Findest du das als Filmexperte denn eigentlich lustig oder peinlich? Weil es könnte ja auch irgendwie sowas Treudoofes haben, oder?
Ach, weißt du, das ist letzten Endes, wenn ich es runterbrechen soll, würde ich sagen, wo Menschen arbeiten, da werden Fehler gemacht. Oh. Lieber Thilo,
oh Gott.
Du weißt, wovon ich rede. Ne? So, und wenn es nach mir geht, sage ich dir ehrlich, bitte deutlich lieber beim Film oder in Serien als in der Herz- oder Hirnchirurgie. Mhm. Insofern, die Fans freuen sich, wenn sie was finden, was die sogenannte Script Continuity verbockt hat. Das ist die Crew, die dafür verantwortlich ist, dass die Szenenanschlüsse klappen. Ja, und somit wird auch der Coffee to go aus dem Starbucks in Winterfell sicherlich eine Legende der Filmfehler werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.